The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 28. August. Und wir melden uns heute zum allerersten Mal aus dem neuen Pioneer Klartext Express. Wir stehen in Düsseldorf. Das neue fahrende Studio werden wir jetzt gemeinsam einweihen.
Zukunft wird gemacht in der Mitte der Gesellschaft, im täglichen Miteinander, im Ideenwettbewerb unterschiedlicher Konzepte.
Ihre angekündigte Entscheidung jetzt in dieser Woche trifft vor allem die Mitte der Gesellschaft ins Mark.
Die Mitte der Gesellschaft ist tendenziell immer so, und das zeigen alle Umfragen, die Mehrheit der Wähler wird sich immer in der Mitte selbst verorten.
Nichts und niemand wird von der großen Politik so gern beschworen wie die Mitte der Gesellschaft. Zumindest mal in den Sonntagsreden ist das so. Nur empfindet jene Mitte der Gesellschaft ein zunehmendes Störgefühl, wenn sie an die Politik denken, insbesondere an die der Ampelregierung. Es wird klar vorbeiregiert an den objektiven Interessen, an den politischen Vorlieben und auch an den Gefühlen dieser mittigen Kernwähler. Das zeigt die jüngste Forsa-Erhebung, die eben nicht nur die Wähler insgesamt, sondern einfach mal alle Wahlberechtigten in den Augenschein nimmt. Und der Forsa-Chef, Professor Manfred Güllner, schreibt in seinem Abschlussplädoyer für diese Untersuchung, dass die Partei der Nichtwähler mit 29% zahlenmäßig stärker sei als die Wähler von SPD, Grünen und FDP zusammen. Also, die Frage muss gestellt werden, was treibt diese enormen Erosionsprozesse, die Güllner da diagnostiziert? Hier sind drei der Gründe dafür. Erstens, die Regierung beschönigt systematisch den wirtschaftlichen Abstieg des Landes. Scholz bestreitet sogar, dass die deutsche Wirtschaft abschmiert und der Standort die Schlusslaterne aller Industrienationen in der Hand hält. Im ZDF-Sommerinterview mit Theo Koll will der Kanzler unbedingt schön Wetter machen.
Deutschland ist hoch erfolgreich als Exportnation. Manche Wirtschaftszweige exportieren 80% dessen, was sie hierzulande produzieren.
Aber wir exportieren dann auch ganze Unternehmen, die weggehen.
Wenn dann anderswo das Wachstum etwas schwächelt, dann haben wir das immer schon gemerkt. Aber man darf da jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Ich plädiere ausdrücklich dafür, dass wir weiter eine erfolgreiche Exportnation sein wollen und alles dafür tun, dass das so bleibt.
Doch der Kanzler kann sein positives Narrativ, alles in Butter in Deutschland, nicht durchsetzen. Es wird ihm als Weltfremdheit von den Wählern ausgelegt. Die Deutschen sehen auf die deutsche Energie- und Wirtschaftspolitik ähnlich kritisch wie der Ökonom Hans-Werner Sinn hier bei uns im Podcast-Interview.
Wir können doch nicht alles verbieten. Wir verbieten die Verbrenner, wir verbieten die Atomkraftwerke, wir verbieten die Kohlekraftwerke. Ja, wie soll es denn dann gehen? Und zum Schluss schaltet uns der Putin das Gas ab. Wir müssen, bevor wir etwas verbieten, erstmal das Neue schaffen, was funktionsfähig ist. Aber nicht aufgrund irgendwelcher Fantasien und Träumereien einfach mal abschalten. Und die Apokalypse, von der Sie reden, ist nicht Hans-Werner Sinn, sondern die Realität im Moment.
Der Kanzler zahlt einen hohen Preis also für seine Realitätsverweigerung. Die Menschen folgen ihm nicht. Grund 2 für die Erosion der Mitte. Die Regierung ignoriert die Probleme der Massenzuwanderung. Diese Probleme, jeder weiß Bescheid, reichen von überforderten Schulen über die Ghettobildung in den deutschen Vorstädten bis hin zur Ausländerkriminalität.
Deutschland ist ein starkes Land.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Der Rechtsstaat, und das bekümmert die Wähler der Mitte ganz besonders, kann sich nicht durchsetzen. Nur 13.000 Menschen wurden im vergangenen Jahr abgeschoben. Ein Bruchteil derer, die eigentlich ausreisepflichtig wären. Diese Zahl wird vom Polizeibericht mit 280.000 angegeben. Naja, und die Zahl der Flüchtlinge steigt weiter, wie hier auf Welt TV berichtet wird.
Zumindest in Deutschland sind die Asylanträge weiter gestiegen, während sie in Österreich im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen. Die Alpenrepublik verzeichnet ein Minus von 18% zum Vorjahr, Deutschland ein Plus von gerundet 78%. Die Zahlen im Einzelnen. 150.166 Personen stellten im ersten Halbjahr einen Asylantrag, 29% aus Syrien, über 18% aus Afghanistan, 12,8% aus der Türkei.
Der Versuch der Regierungspartei, die Kritik an ihrer Migrationspolitik als ausländerfeindlich zu brandmarken, ist im Wählermarkt gescheitert. Der Höhenflug der AfD wird durch diese öffentliche Schweigespirale eher befördert, denn gedämpft. Drittens, die Regierung fokussiert sich auf Mickey-Maus-Themen, aber packt die großen, notwendigen Strukturreformen, Bürokratieabbau zum Beispiel, nicht an. Das Selbstbestimmungsrecht, das Transmenschen die Möglichkeit gibt, ihr Geschlecht beim Amt selbst zu wählen, wird von einer Mehrheit der bürgerlichen Mitte als Verbeugung vor dem grünen Zeitgeist gesehen und eben nicht als Lösung ihrer dringendsten Probleme. Genauso die Freigabe von Cannabis, auf die der Gesundheitsminister, unser Professor Lauterbach, so wahnsinnig stolz ist.
Wir haben eben im Kabinett das Cannabisgesetz beschlossen und ich bin froh, dass das also erreicht werden konnte. Es ist ein wichtiges Gesetz, welches also eine langfristige Wende in der deutschen Drogenpolitik darstellen wird.
Dabei geht es nicht darum, dass diese Gesetze auf eine breite Ablehnung stoßen. Das tun sie nicht. Sie stoßen auf Unverständnis angesichts der realen Problemlagen. Sie werden einfach vom Bürgertum als defokussiert empfunden. Oder bildlich gesprochen, wenn im Flugzeug über dem Atlantik ein Triebwerk qualmt, dann wird der Verkauf zollfreier Ware unverzüglich eingestellt. Und das ist kein Statement gegen den Verkauf zollfreier Ware, aber es ist ein Zeichen der Prioritätensetzung durch den Piloten. Und hier fragen sich viele, wo ist unser Pilot eigentlich? Fazit: Die Mitte der Gesellschaft schaut durch den Wortnebel der politischen Kommunikation hindurch auf die wahre Wirklichkeit. Und die Hoffnung, der Bürger werde irgendwann auf seine ureigensten Sehnsüchte verzichten, diese Hoffnung ist nicht sehr realistisch. Eher wird der Bürger auf diese Regierung verzichten. Wenn die Menschen die Wahl haben zwischen Scholz und ihrer Sehnsucht, wissen Sie, was zu tun ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Am Wochenende machte der Klartext-Express Halt in Düsseldorf. Das war Premiere. Die Pioneer-Band war mit dabei, sie hat gespielt. Und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst war live auf der Bühne. Es ging auch um eine mögliche Kanzlerkandidatur.
Und wenn wir uns breit aufstellen, dann ist es am Ende natürlich nicht nur der eine Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin, wer weiß, sondern es sind viele Leute, die ziehen und mithelfen. Und das ist doch noch gut.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die wichtigsten Termine der Investoren in dieser Woche. Und wir reisen jetzt gleich zweimal zurück in das Jahr 1963. Einmal schauen wir auf die Geburtsstunde des Kassettenrekorders. Und dann gedenken wir der weltberühmten Rede von Martin Luther King in Washington. Eine Rede, die es fast gar nicht ins Geschichtsbuch geschafft hätte. Journalismus live in Düsseldorf vor der Staatskanzlei, gestern und vorgestern bei den Tagen der offenen Tür. Und mit dabei die Pioneer Band mit der Sängerin Naiba, dem Saxophonisten Max und an der E-Violine Laura Zimmermann. Ich danke allen Pioneers, die gestern und vorgestern gekommen sind, zum Bus, zur Bühne, zum Meinungsaustausch mit unserem Team. Es war großartig. Warum NRW, warum Staatskanzlei, warum ist das unsere erste Station mit dem Klartext Express? Naja, weil hier Hendrik Wüst residiert. In knapp 2 Jahren wird in Deutschland wieder gewählt. Und vielleicht, wer weiß, keine Ahnung. Genug Zeit jedenfalls, um sich für eine mögliche Kandidatur in Stellung zu bringen. Diskussionen, wer denn für die CDU ins Rennen geschickt wird, die laufen hinter den Kulissen auf Hochtouren. Und immer wieder im Gespräch eben er, jener Hendrik Wüst. Mein Kollege Michael Bröker, Chefredakteur von The Pioneer, hat nachgehakt. Aber zunächst haben die beiden erstmal über die tatsächlich ja schwierige wirtschaftliche Situation in Deutschland und auch in NRW gesprochen.
Herzlich willkommen, lieber Herr Wüst. Sie sind der erste Interviewpartner vor unserem neuen Klartext-Express, unserem Bus. Ist jetzt ein historischer Moment für Sie.
Ja, schick. Die Schulbusse meiner Kindheit sahen nicht ganz so cool aus. Wir haben uns eben verabredet, dass ich nachher mal reingucken darf. Ich bin echt gespannt.
Also jetzt, wichtiger ist natürlich, dass unsere Pioneers alle Fragen stellen dürfen. Wenn dann noch Zeit ist, dürfen sie auch in unseren Bus hinein. Herr Wüst, selbstverständlich.
Okay, gib kurze Antworten, ist versprochen.
Kurze Antworten wäre hilfreich und Wahrhaftigkeit gilt bei uns ja sowieso auch. Lieber Herr Wüst, wenn man hier so in die Gesichter der Leute schaut, das Wetter ist blendend, NRW-Fest. Man könnte meinen, die Lage ist eigentlich glänzend. In Wahrheit ist sie das leider nicht. Die Wirtschaft schmiert dieses Jahr ab, auch in NRW gibt es eine Rezession. 0,3% ist die Wirtschaftsleistung zurückgegangen letztes Jahr und dieses Jahr ähnlich. Was ist los in diesem Land, dass wir wirtschaftlich irgendwie gerade überhaupt nicht auf die Beine kommen?
Wir haben es natürlich mit den Folgen der Energiekrise zu tun, ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und der richtigen Entscheidung, dass wir diesen Krieg nicht finanzieren wollen mit unserem Energiehunger. So, ich glaube, das war eine richtige Entscheidung und alle haben gewusst, das wird nicht leicht. Dann haben wir auf den letzten Winter geguckt und waren froh, dass wir gut da durchgekommen sind. Das hat unglaublich viel Geld gekostet, aber das hat die Bundesregierung erstmal prinzipiell richtig gemacht. So, die Energiepreise sind zu hoch für einen Wirtschaftsstandort, der sehr energieintensiv ist. Wir haben hier die Rohstoffindustrien, wir haben Stahl, Glas, Chemie, ganz viel Energiehunger. Und wir haben genau in den Branchen einen Rückgang von über 10% im Vergleich letztes Jahr. 12% im Juni bei den energieintensiven Industrien. Und genau das reißt dann auch natürlich die gesamte Wirtschaft runter. Die Zinsen sind gestiegen wegen der Inflation. Die hat wieder was auch mit dem Krieg, den Energiepreisen zu tun. Deswegen ist die Bauindustrie total ausgebremst worden aktuell, wieder Nachfrage und so kommt eins zum anderen. Das ist gerade die Situation, das ist eine Rezession. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man den Kopf in den Sand stecken muss, sondern wir wissen, was zu tun ist. Und wir müssen jetzt noch ein bisschen mit dem Bund rangeln, wie man jetzt genau entlastet und so weiter. Die rangeln ja erstmal wieder untereinander, wie die das da immer machen. Aber dann wird es eine Antwort geben darauf und dann wird es auch wieder aufwärts gehen. Also wir haben schon ganz andere Sachen erlebt. Die Generation vor uns haben ganz andere Sachen erlebt. Deswegen, wir haben Arbeit, aber es ist kein Grund, jetzt den Kopf in den Sand zu stecken.
In Nordrhein-Westfalen wird ein Fünftel der Wirtschaftsleistung in Deutschland erbracht. Der Unternehmer NRW-Präsident, Herr Kirchhoff, hat vor 2 Wochen hier in Düsseldorf gesagt, wenn Nordrhein-Westfalen Rücken hat, dann liegt ganz Deutschland flach. Wie wichtig ist, dass wir die Transformation der Industrie, der Wirtschaft hier in NRW schaffen? Ist das die Blaupause auch für Deutschland, wenn uns hier ein Comeback aus der Krise gelingt?
Jetzt müssen wir erstmal dafür sorgen, dass wir möglichst nah an der Ursache, an diese Krise rangehen. Die Ursache sind die hohen Energiepreise. Deswegen muss man jetzt sehr genau schauen, mit welchen Hebeln die Politik da jetzt rangeht. Ich wäre sehr dafür, möglichst nah an der Ursache zu operieren.
Die aber schon wieder auf dem Niveau sind von vor dem Ukraine-Krieg. Das muss man auch ehrlicherweise zugeben. Es kann nicht alles nur die hohen Energiepreise sein.
Ja, teils. Kaufen Sie lange Kontrakte, kaufen Sie kurz, führt jetzt ein bisschen weit. Aber da ist ein Thema. Energie. Geht es wirklich darum, dass man jetzt unbedingt noch mehr aussteigen musste? Wir haben hier keine Atomkraftwerke, wir haben die Debatte nie geführt. Aber wenn ein Gut knapp ist, ist dann noch weiter zu verknappen. Ich halte das einfach nicht für eine kluge Idee. Zeitenwende hätte die Möglichkeit gegeben, das anders zu machen. Wir setzen jetzt auf einen Ausbau erneuerbarer Energien. Wir werden neue, moderne Gaskraftwerke bauen, die dann später mit Wasserstoff laufen, immer mit immer mehr Wasserstoff, den wir teilweise hier produzieren, teilweise aber auch importieren müssen. Dann kommt das Thema Transformation obendrauf. Was heißt Transformation? Transformation heißt, dass wir klimaneutral wirtschaften in diesem hochenergieintensiven Land. Also jetzt könnte man sagen, als ob die Probleme nicht noch groß genug sind, jetzt macht ihr euch noch eins mehr. Nur, wir haben hier auch in Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 gesehen, dass allein hier 49 Menschen gestorben sind bei den Hochwassern, die eben nicht irgendwie mal so waren, diesmal immer gab. Sowas gab es noch nie. Und natürlich ist das Klimawandel. Deswegen müssen wir uns auch der Herausforderung jetzt stellen. So, wie stellen wir uns dem? Wir können uns dem nur stellen mit Investitionen in Innovationen. Und deswegen ist das gerade so eine schwierige Geschichte. Im letzten Jahr sind die Investitionen nicht in Deutschland gemacht worden. 140 Milliarden Euro sind aus Deutschland abgeflossen und woanders investiert worden. Das sind die modernen, die effizienten, die klimaschonenden Anlagen, die müssen aber hier entstehen. Deswegen müssen wir das Thema mit der Energie in den Griff kriegen, mit den Energiepreisen. Deswegen müssen wir ein Klima schaffen für Investitionen hier. Wenn hier die alte Industrie weiterläuft, solange bis sie abgeschrieben ist und woanders die Kapazitäten reichen, dann werden hier nicht die neuen Anlagen investiert. Wir müssen dafür sorgen, dass das Investitionsklima gut ist. Das sind die zwei großen Dinger gerade. Investitionsklima und Energie.
Lassen Sie uns ganz kurz bei der Transformation bleiben. Ich habe das Gefühl, eine breite Mittelschicht, auch die unternehmerische Mittelschicht, würde ja gerne diesen Zielen folgen. Allein ihnen fehlt der Glaube. Wir gehen aus der Kernkraft raus, importieren Atomstrom. Sie haben quasi als Geschenk für Ihren Koalitionspartner schon mal vorab den Kohleausstieg auf 2030 vorverlegt, um mit den Grünen koalieren zu können. Und irgendwie dauert trotzdem ein neues Windkraft 10 Jahre. Kann es irgendwie sein? Nee, bei Ihnen natürlich nicht. Es ist bei Ihnen
11 Monate.
11 Monate, das möchte ich sehen.
Es ist bei 11 Monate ab Einreichung der Unterlagen.
Aber irgendwo draußen, weit weg von Wohnbevölkerung.
Herr Brüger, Sie sind ein bisschen lange weg aus Nordrhein-Westfalen.
Nein.
Herr Wüst. Wir haben hier gibt es keinen Ausstieg ohne Einstieg.
Aber natürlich ging es in dem Gespräch neben der Frage, wie das bevölkerungsreichste Land diese ökologische und ökonomische Transformation hinbekommen kann, auch darum, ob dieser Ministerpräsident doch womöglich ein Kanzlerkandidat der CDU und der CSU sein könnte.
Gegenüber Herrn Merz wirken Sie wie ein Jungbrunnen für die CDU. Und nur mal gucken, wie Sie reagieren.
Friedrich hat auch viele gute neue Ideen. Alles gut.
Nee, klar. Aber trotzdem gibt es Analysen, Umfragen, und die zeigen deutlich, er hat natürlich seine Probleme in der Wählerschaft bei Jungen, bei Frauen. Und deswegen gibt es ja in vielen Gesprächen, nicht on the record, aber off the record schon, den Wunsch, ob man nicht schon 2025 ein anderes Modell fährt, um Olaf Scholz herauszufordern. Deswegen jetzt hier nochmal die Chance, weil wir wirklich hier unter uns sind. Weil ja nicht viele da sind. Und irgendwann müssen Sie es ja eh beantworten. Sagen Sie doch einfach, auf jeden Fall bleibe ich in Düsseldorf, egal was kommt. Oder Sie sagen, ich kann mir auch Berlin vorstellen, so schlimm ist das da gar nicht.
Schauen Sie doch mal, wie schön das hier ist. Ist es denn hier nicht schön, Herr Brücker? Sie leben doch jetzt schon ein paar Jahre in Berlin. Aber hier ist doch immer noch viel, viel schöner.
Ich vermisse auch einiges. Aber ideal wäre natürlich, weil ich bin ja in Berlin, Sie kommen einfach nach Berlin, wäre ja auch schön.
Oder Sie bleiben hier. War früher auch immer schön.
War auch schön, aber beantwortet nicht die Frage.
Ich habe hier eine wunderbare Aufgabe und wir haben Sie ja gerade nur angerissen mit einigen Themen und da würde ich gerne weiter dran arbeiten. Und
warum haben Sie dann an diesem berühmten 15. Juni, den Stichtag, der im Adenauerhaus für Furore gesorgt hat, in diesem Gastbeitrag und in einem zeitgleich erscheinenden Interview bei einer großen Düsseldorfer Zeitung gesagt, aktuell fühle ich mich hier wohl in Düsseldorf, Klammer auf, ich hoffe, die Botschaft wird in Berlin verstanden.
Das habe ich vielfach woanders auch gesagt. Ich bin 48 Jahre alt und ich habe in der Politik schon so vieles erlebt, aufs und abs. Und ich war mehr raus als drin und alle Dinge habe ich erlebt. Wenn ich das jetzt für immer irgendwie sagen würde, wäre es doch irgendwie, das glaubt doch auch alles keiner. Ich versuche einfach ehrlich zu sagen, was ich dazu gerade denke. Und dann fangen die alle an zu deuten, wie die Bekloppten. Die CDU und die CSU, die werden das im Jahr vor der Bundestagswahl schiedlich, friedlich entscheiden.
Mit den Landesvorsitzenden?
Ja, ich glaube mit ganz, ganz vielen, weil das muss ja eine breit getragene Geschichte sein. Und dann werden Sie übrigens auch eines sehen. Der ein oder andere Lebensältere hier wird sich an eine Bundesregierung unter Helmut Kohl erinnern, an Leute, die dabei waren. Die haben dem auch nicht jeden Tag nach dem Mund geredet. Da war mal ein Blüm bei, da waren Geißler bei, da war ein Stoltenberg bei, ein norddeutscher kühler Kopf, der Finanzpolitik gemacht hat. Tolle Leute, die waren echt auch unterschiedlich aufgestellt. Eine Rita Süssmuth, die war damals schon viel moderner, als es wahrscheinlich die ganzen genannten Herren zusammen gewesen wären. Das hat man ausgehalten miteinander. Und deswegen hält meine Partei auch total gut aus, wenn Ministerpräsidenten mal Beiträge schreiben zu dem Prozess, eine Partei, die lange in der Opposition war, jetzt wieder so aufzustellen, dass sie möglichst schnell, die lange in der Regierung war, wieder so aufzustellen, dass sie demnächst Deutschland wieder besser dienen kann. Und deswegen leiste ich auch gelegentlich meinen Beitrag dazu, inhaltlich. Und wenn wir uns breit aufstellen, dann ist es am Ende natürlich nicht nur der eine Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin, wer weiß, sondern es sind viele Leute, die ziehen und mithelfen. Und das ist doch noch gut.
Ich will ja nur wissen, ob dieser junge Henrik Wüst, den ich mal kennengelernt habe, ob der noch diesen politischen Ehrgeiz in sich drin hat oder jetzt schon so altersmilde wird.
Also ich habe einen riesen Ehrgeiz, dieses Land gut in die Zukunft zu führen. Und dafür brauche ich auch alle Kraft und allen Ehrgeiz. Und da setze ich das auch sehr, sehr gerne ein.
Was er meinem Kollegen Michael Bröker noch verraten hat und wie er die Zukunft seiner Partei und unserer Volkswirtschaft sieht, all das können Sie in ganzer Länge heute in einem Hauptstadt-Spezial hören, das wir publizieren werden.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da reden alle über den Auftritt des amerikanischen Notenbankpräsidenten und mehr dazu weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hi, Gabor.
Anne, am Wochenende trafen sich ja die wichtigsten Notenbanker in Jackson Hole, einer kleinen amerikanischen Stadt. Traditionell trifft man sich dort. Jerome Powell, der Chef der Fed, hat gesprochen, und zwar über die Inflation. Anne, sag uns, was hat der Mann gesagt?
Ja, er hat im Prinzip gesagt, dass weitere Zinserhöhungen möglich sind. Man werde die Kreditkosten hochhalten, bis die Inflation auf einem nachhaltigen Weg in Richtung des Inflationsziels sei. Das Ziel ist ja 2%. Zuletzt lag die Inflation ja noch bei 3,2%. Beim letzten Treffen im Juli gab es ja eine Erhöhung um einen Viertelprozentpunkt und damit sind die Zinsen jetzt in der Spanne von 5,25 bis 5,5%. Davor bei dem Treffen gab es aber keine Erhöhung. Also klar, die Anleger wollen jetzt natürlich wissen, wie es weitergeht. Kommen da jetzt noch mehr Zinsen? Gibt es vielleicht bald eine Zinssenkung oder war es das jetzt erstmal mit den Zinsen? Und genau auf diese Fragen gab es von Powell keine konkreten Antworten. Die Inflation sei zwar schon deutlich zurückgegangen, es gäbe aber noch viel zu tun. Trotzdem schloss er auch nicht aus, dass es bei der nächsten Sitzung auch erstmal eine Pause geben könnte. Das sei aber immer abhängig von den Daten, die man bis dahin bekommt. Insgesamt war der Tonfall von Powell aber durchaus positiv. So sei die Wirtschaft nicht so stark abgekühlt wie gedacht und auch der Arbeitsmarkt sei sehr robust. Die Anleger bewerteten das als positiv, weil das doch zeigt, dass die Fed wohl glaubt, dass eine Rezession noch zu vermeiden ist. Die großen Indizes schlossen am Freitag alle im Plus.
Und dann lass uns noch auf die wichtigsten Termine für die Anleger in dieser Woche schauen. Auf welche Zahlen, Anne, können wir uns da freuen?
Also der wichtigste Termin ist der Freitag, da kommen die neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt raus und da sehen wir dann wieder, wie stark der Markt wirklich ist oder ob der sich jetzt doch leicht abschwächt wegen den Zinserhöhungen. Da würden die Anleger wahrscheinlich am liebsten sehen, dass die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, weil das würde dann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Fed bei ihrem nächsten Treffen eine Zinspause einlegt. Außerdem gibt es auch wieder neue Quartalszahlen und zwar von Best Buy und HP am Dienstag, Mittwoch dann Salesforce, Donnerstag Campbell Soup, Broadcom, Dell und Lululemon.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Konkurrenz 3 Jahre nicht mitbekommen hat, was ein kleines Entwicklerteam von Toningenieuren bei Philips da ausgetüftelt hat. Man schrieb das Jahr 63 und in einem kleinen Geheimlabor ging Großes vonstatten. Die Vorgabe seitens des Konzernvorstandes war ja klar. Man solle doch einen handlichen, robusten Tonträger für Musik entwickeln und dazu ein batteriebetriebenes, portables Abspielgerät. LPs und die dazugehörigen Plattenspieler, naja, die konnte man ja schlecht zum Picknick oder auch mit ins Auto mitnehmen, zum Strand schon gar nicht. Der Tonträger selbst sollte, das war die Vorgabe, nicht größer als eine Zigarettenschachtel sein. 1963, und zwar am 28. August 63, also heute vor genau 60 Jahren, war es dann soweit. Auf der Funkausstellung in Berlin wurde von Philips die, Vorhang auf, Kompaktkassette und der dazugehörige Kassettenrekorder EL3000 präsentiert. Kostenpunkt 299 Mark.
Ah, the cassette tape, a thing of memory, literally.
Das mit dem leidlichen Rauschen bekamen die Entwickler durch Dolby B dann auch bald in den Griff. Und die Kassette startete ihren Siegeszug. Bald wurden sogar Kinderwagen mit eingebauten Kassettenrekordern verkauft, mit Einschlafgarantie fürs Baby.
It's got all sorts of ideas and the cassette I think is a marvelous idea. I'll just start that up and I think that would soon send your baby off to sleep.
1965 gingen schon über 1 Million Kassetten über den Ladentisch. Denn die Musiklabels produzierten nun nicht mehr nur für die Schallplatte, sondern sie produzierten auch Tapes für den Kassettenrekorder.
Auch bei der Kassettenproduktion steht am Anfang das Band, auf dem die Originalmusik vom Tonstudio angeliefert wird. Sie wird zunächst auf ein robustes, wesentlich breiteres Band, das Masterband, überspielt.
Für Philips sollte man denken, ein gigantisches Geschäft. Doch die Firma machte einen fatalen Fehler. Sie gab die Lizenzen für den Nachbau international frei. Für die Verbreitung der Kassette als neues Massenmedium war das hilfreich. Für die eigene Bilanz eher nicht. Wie der Ingenieur Gerd Redlich, Experte für Technikgeschichte, gegenüber dem SWR erklärt. Seitens Philips gab es nämlich nur zwei Vorgaben.
Wir schreiben euch nur vor die Maße der Kassette und wie das Band geführt wird. Dann könnt ihr bauen, was ihr wollt. Und die ersten Stereogeräte kamen ja aus Japan, die kamen nicht aus Deutschland. Und die ersten Hi-Fi-Geräte kamen auch aus Japan, nicht aus Deutschland. Auch nicht von Philips. Philips hat immer erst nachziehen müssen, die wurden quasi getrieben. Sie haben überhaupt nicht realisiert, dass sie einen Weltstandard geschaffen haben. Sie haben das gar nicht gemerkt. Das hat sie überrascht und überrollt.
Philips hat seine Unterhaltungselektronik-Sparte mittlerweile verkauft, nach China verkauft. Und die Kassette ist hierzulande tot. Was uns bleibt, ist eine schöne Erinnerung auch an diesen ewigen Bandsalat.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Martin Luther Kings berühmte Rede fast nicht gehalten worden wäre. Zumindest nicht in der uns heute allen bekannten Form.
I have a dream that one day this nation will rise up.
Genau 60 Jahre ist es her, dass die Worte über seinen Traum, ein Traum von gesellschaftlicher Gleichheit zwischen schwarzen und weißen Menschen, Geschichte schrieb. Ursprünglich standen die Zeilen gar nicht mehr im Manuskript, das King für seine Rede in Washington mitgebracht hat. Immer wieder überarbeitete er in den Tagen zuvor die Notizen, er streicht und ergänzt die Zeilen. Sein engster Berater Wyatt Walker riet ihm am Abend vor dem Auftritt schließlich: Streich doch den Teil über den Traum, das sei zu abgedroschen, zu klischeehaft. Und Martin Luther King hörte auf Walker und lässt diese Passage im Manuskript wegfallen. Doch am 28. August 1963 kommt es anders. Anders als ursprünglich geplant, wie wir heute alle wissen. Rund 250.000 Gegner von Rassendiskriminierung stehen vor dem Lincoln Memorial in Washington D.C. Es geht um den Kopf der Bewegung, dem man zuhören möchte.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
King hält sich anfangs eng an sein Skript. Er redet bereits über 10 Minuten. Doch seine Delegation und auch er selbst merkt es, der Funke zu den Zuhörern springt nicht über. Er, der brillante Redner aus Atlanta, der im Alter von 14 schon Rhetorikwettbewerbe gewonnen hatte, erreicht ausgerechnet an diesem Tag die Menschen mit seinen Worten nicht. Und da rief ihm die Gospelsängerin Mahalia Jackson, die kurz zuvor bei der Kundgebung aufgetreten war, zu: Martin, erzähle ihnen von deinem Traum. King hält kurz inne, schiebt das Manuskript jetzt zur Seite und beginnt erneut.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day sons of former slaves and the sons of former slave owners, will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream that one day.
Dieses Mal spricht er frei. Er fesselt das Publikum an seine Lippen. Die Rede zählt nicht umsonst zu den größten des 20. Jahrhunderts. King schießt nicht gegen Weiße, sondern er bietet eine gemeinsame Zukunft an. Schwarze und Weiße gleichgestellt, Seite an Seite, das ist seine Vision. Es sind prosaische Worte der Nächstenliebe und der Aussöhnung. Martin Luther King ist gegangen, aber die Relevanz seiner Worte von damals, die ist geblieben. Die irische Band U2 hat übrigens in einem ihrer größten Hits das Leben von Martin Luther King verarbeitet und brachte schließlich auf den Punkt, was King am Ende doch nur vermitteln wollte: Liebe. zwischen allen Menschen. Ich wünsche Ihnen einen versöhnlichen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.